Und wir kennen viele dieser Prophetien durch unsere Weihnachtslieder, die wir singen. Tochter Zion. Das sind ja alles Verheißungen aus dem Alten Testament. Es ist ein Ros entsprungen. Oder von Händel. Uns ist ein Kind geboren. A child. For unto us a child is born. Und so weiter. Es gibt so viele Weihnachtslieder, die uns zeigen, was Sache ist. Gott hat es versprochen. Gott hat Propheten geschickt. Gott konnte es nicht abwarten, seinen Kindern mitzuteilen, was er vorhat, seinen Plan zu zeigen. Er wusste, was er tun will. Und das musste er schon immer, das konnte er nicht für sich behalten, das musste er seinen Kindern weitersagen. Und dazu hat er ganz spezielle Menschen benutzt, nämlich Propheten. Aber was ist so ein Prophet eigentlich? Wir kennen Wetterpropheten, ne? Die uns dann sagen, es wird regnen oder nicht. Und dann haben die manchmal Glück und manchmal auch nicht. Manchmal regnet es, manchmal kommt die Sonne raus. Das ist immer noch so eine Glückssache bei den Wetterpropheten. Aber was ist ein biblischer Prophet? Und da wollen wir uns heute Gedanken drüber machen. Was ist ein biblischer Prophet? Ist er also eine Art Weissager, der die Zukunft genau hervorsagen kann? Oder war er einfach nur ein großer Denker oder ein Philosoph? War er vielleicht, wenn wir so Jesaja und Jeremia lesen, ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit? Es gab ja so viele verschiedene Propheten. Es gab Einzelpersonen, aber es gab auch ganze Prophetengruppen. Ja, es gab sogar eine Prophetenschule im Alten Testament und es gab einen Prophetenorden, so etwas wie Mönche. Was genau ist ein Prophet und was macht ihn aus? Und sicherlich hat ja ein Prophet etwas mit der Zukunft irgendwie zu tun. Er sagt irgendwas, was mit der Zukunft zu tun hat. Aber diese Menschen als bloße Weissager für die Zukunft zu minimieren, ist falsch. Ein Prophet war viel mehr als jemand, der bloß die Zukunft irgendwie voraussagt. So ein Prophet, der wurde von Gott berufen. Der wurde auserwählt, von Gott berufen und hat einen ganz bestimmten Auftrag bekommen. Mit einer ganz bestimmten Botschaft für ganz bestimmte Menschen. Und es war für ihn dran, Gottes Wort in eine ganz bestimmte Situation hineinzusprechen. Da war eine Situation und Gott nahm den Propheten und sagte, passt mal auf, Kinder. Und Gott sprach da hinein in diese Situation. Und hebräisch heißt Prophet Nabi, Nabi. Und wenn wir das übersetzen, so eins zu eins ins Deutsch, dann heißt es nicht Prophet, sondern es heißt der Rufer. Ein Prophet ist also jemand, der ruft. Ein Rufer, der die Botschaft Gottes ruft. Interessant ist ja auch, dass es nicht Sager ist, der sagt sie nicht, sondern er ruft sie. Und rufen ist ja laut, ne? So dass man es hören konnte. Er ist also berufen, um im Namen Gottes in erster Person sprechen zu dürfen. Er durfte in erster Person sprechen. Er sagte nicht, ich habe eine Botschaft von Gott bekommen, die lautet, sondern er hat gesagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Dazu war er berufen. Und oft rief er dann zur Umkehr auf. Das war die Botschaft oft, die die Propheten gebracht haben. Er rief zur Umkehr auf, weil das Volk sich von Gott abgewandt hat. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Sie haben nämlich nicht mehr gefragt, was der Herr will, sondern was sie sich in den Kopf gesetzt hatten. Was sie wollten, nicht was der Herr wollte. Und sie mussten dann als Propheten dem Volk auch sagen, wenn ihr nicht umkehrt, wird das Konsequenzen haben. Also zur Umkehr aufrufen ist ja das eine, aber dann auch noch von Konsequenzen, von Gericht sprechen. Wenn ihr jetzt nicht umkehrt, dann werdet ihr Probleme bekommen. Und dann kommt das Gericht. Und das war oft das Zweite, was ihre Botschaft beinhaltete. Und nicht jeder konnte damit umgehen, dass er diese Botschaft zu verkünden hatte. Da gab es einen Propheten, den Jona, ihr kennt das alle. Der hat gesagt, ich habe keinen Bock auf diese Botschaft. Ich will das nicht weitergeben. Ich habe keine Lust, denn ich weiß ja, ich muss Gericht verkünden. Und dann nachher erbarmst du dich über die auch noch. Und dann hat er sich genau in die andere Richtung aufgemacht. Also nicht zuerst das, was Gott wollte, sondern die andere Richtung. Aber immer wieder in den Botschaften der Propheten schimmerte etwas durch, nämlich auch wenn Gott Gericht üben muss, weil er gerecht ist, auch wenn Gott konsequent ist mit dem, was er sagt, wenn Menschen nicht umkehren, trotzdem wird ein Rest übrig bleiben, ein Rest, der an Gott dranbleibt, ein Rest, der dabei bleiben wird und ein Rest, den er gebrauchen wird, um in diese Welt Erlösung zu bringen, Errettung zu bringen. Und diesen Dienst, den sie getan haben, den die Propheten getan haben, der beanspruchte die gesamte Persönlichkeit. Es war kein 9 bis 17 Uhr Montags bis Freitags Job, sondern es war ein, auf Neudeutsch heißt es 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Job. Mit Haut und Haar war man Prophet. Alles wurde mit einbezogen. Die Beziehungen, die man hatte, das ganze Sein war Prophet. Und so wollen wir uns einen Propheten angucken, nämlich den großen Jesaja. Das soll angeblich eine Nachbildung von Jesaja sein, aus einem Museum in Russland. Ich frage mich, wie sie das herausgefunden haben, dass er so aussah. Aber die Kleidung kommt ungefähr hin. Und Jesaja, als Teil seiner Botschaft, als Gott ihn denn berufen hatte, war, dass er seinen Söhnen ganz bestimmte Namen geben musste, nämlich Shear Jashub und Maher Shalal Hashbaz. Für uns sind das so einfach Namen. Aber wenn wir das übersetzen, dann heißt es, ein Rest wird umkehren. So musste er einen Sohn nennen. Ein Rest wird umkehren. Und den anderen Sohn, der hieß, raube bald, eile Beute, schnelle Beute. Raube bald, schnelle Beute. Nicht schön, wenn man so einen Namen hat, ne? Aber das war schon mit die Botschaft, die Jesaja zu verkünden hatte. Kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr zum Raub, dann wird man euch ausrauben, ihr werdet zur Beute werden, wenn ihr nicht umkehrt. So hieß halt der eine Sohn und der andere Sohn hieß halt, ein Rest wird umkehren. Die Gnade. Also einmal Gericht und Gnade, so muss man sich das vorstellen. Und so musste er seine Kinder nennen und diese Botschaft war jetzt kontinuierlich da, immer da, wenn er irgendwo war und seine Kinder um ihn herum, dann war die Botschaft immer da. Ihr müsst euch das vorstellen, der ging vor die Haustür und rief seine Kinder zum Essen und sagte, Rest wird umkehren und raube, bald eile Beute, kommt zu essen. Und alle um ihn herum haben das gehört. Seine Botschaft war also allumfassend. Und Jesaja war einer der größten Propheten im Alten Testament. Er war wahrscheinlich verheiratet. Und seine Frau wurde auch Prophetin genannt. Nicht Frau Prophet, sondern Prophetin genannt. Und wie gesagt, sie hatten zwei Söhne und er wirkte in der Zeit 740 bis 690 vor Christus. 50 Jahre lang war er im Amt. Das sind vor 2700 Jahren hat dieser Mensch gelebt. Vor 2700 Jahren hat ihn Gott beauftragt und heute noch lesen wir das, was er aufgeschrieben hat, das, was er gesagt hat. Welche Relevanz das noch für uns heutzutage hat. Er war ein Dichter und er hat ganz einprägsame Bilder verwendet. Und Jesaja spricht mehr als jeder andere Prophet von dem Königreich, das für Israel mit dem zweiten Kommen des Messias beginnen wird. Höchstwahrscheinlich lebte er in Jerusalem, also im Südreich, in Juda. Und er hatte Zugang zum Königshof. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist er als Märtyrer gestorben. Also hat sein Leben für seinen Glauben, für seine Überzeugung hingegeben. Er tritt nicht klar vor, um sich selbst als Autor, Erzähler oder Hauptfigur des Buches vorzustellen. Und das Buch, wenn man Jesaja liest, das fängt einfach mit einer Stimme an, die irgendwo aus dem Nichts zu scheinen kommt, die über die Vision des Jesajas in einer dritten Person spricht. Und wir hören hier also nicht Jesaja, sondern wir hören Gott. So fängt das Buch Jesaja an. Und erst bis Kapitel 6 müssen wir warten, bis der Prophet uns vor Augen scheint in seiner Berufungsgeschichte. Und seine Rolle in diesem Buch, die bleibt so klein. Und er tritt nur in Kapitel 6 bis 8 auf und nachher später in Kapitel 36 bis 39. Und da können wir sehen einfach, dass Gott steht im Mittelpunkt dieses Buches, Jesaja. Und Gott ist die Hauptperson. Und Jesaja spielt nur eine untergeordnete Rolle. Seine Botschaft ist gefüllt mit vielen Verheißungen über den Messias, über den Retter, über den, der kommt, der uns mit Gott versöhnen soll. Jesaja 7, eine Jungfrau, wird einen Sohn gebären. Und sein Name wird Immanuel. Gott ist mit uns heißen. Und in Jesus kam Gott als einer von uns auf diese Erde. In Jesaja 9, ein Sohn ist uns gegeben. In Jesaja 11, ein Ross ist entsprungen, also ein Spross, der aus diesem Stamm hervorgeht. Und dann weiter und weiter und weiter in Jesaja 53, Gottesknecht-Texte. Da geht es darum, wie der Messias leiden wird, dass er sein Leben geben wird für uns. Und das ist schon vorausgesagt, 700 Jahre bevor Jesus in diese Welt gekommen ist. Und natürlich richtete die Prophetie sich in erster Linie an die Menschen, die gerade mit Jesaja gelebt haben. An die hat sich seine Botschaft gerichtet. Sie wurden zum Umkehr aufgerufen, hörten aber nicht auf den Propheten, wurden dann von ihren Feinden besiegt und gedemütigt, aber ein Rest blieb übrig. Ein Rest blieb übrig. Aber die Prophetie fand ihre tiefe Erfüllung erst 700 Jahre später, mit dem Kommen des Sohnes Gottes. Aber damit machen seine Prophetien ja noch nicht mal Schluss. Noch eine Dimension seiner Prophetie geht noch weiter, nämlich in die Endzeit. Kapitel 24 und 27 da. Also es gibt mehrere Dimensionen der Prophetie damals. Und in Jesaja 61, spricht er über den Messias. Und da hören wir: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Es geht um den Messias. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Das wird die Qualität des Erlösers, des Messias sein. So wird sein Dienst sein. der Dienst des Messias, des Erretters, des von Gott versprochenen Heilands. Und dann kommt dieser Jesus, wird geboren. Und dann lesen wir in Lukas 4. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist dieses Wort erfüllt. Diese Prophetien, diese Verheißungen, sie müssen sich erfüllen, sonst sind es falsche Prophetien. Daran erkennt man wahre Prophetie, dass Prophetien sich erfüllen. Daran hat man falsche Propheten erkannt. Und heutzutage gibt es so viele Versprechungen, die man uns macht. Nimm dieses Shampoo und dein Haar wird schöner. Wir kriegen das in den Griff mit den Flüchtlingen. Wir haben dies und das und jenes. Da gibt es so viele Versprechen. Es gibt nur einen, der wirklich seine Versprechen erfüllt, nämlich Gott. Und Jesaja nimmt nun diesen, Jesus nimmt nun diesen Text auf und sagt: heute, mit meinem Kommen, ist es Wirklichkeit geworden. Und Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Er ist, Gott ist mit uns. Jesus war mitten unter den Menschen, mitten unter uns. Er ist der Gottesknecht, der wie ein Lamm geopfert wurde, wie Jesaja 53, es 700 Jahre vorausgesagt hat. Wenn man sich mit Muslimen unterhält, dann sagen die ganz schnell: Ja, wir glauben auch an Jesus. Echt? Ja, Jesus ist ein Prophet im Koran. Bis heute glauben sie daran auch, dass Jesus wiederkommen wird. Das steht auch im Koran, Jesus wird wiederkommen. Aber nicht als Messias, nicht als Erlöser, nicht als Erretter, nicht als Sohn Gottes, sondern als ein Prophet. Und im Koran steht dann, wenn er wiederkommt, wird er alle Schweine töten. Warum das? Weiß keiner so genau, weil es unreine Tiere sind. Ja, Jesus hat prophetisch gesprochen. Jesus hat über die Zukunft geredet. Er hat in Johannes 12 über seinen Tod gesprochen. Er hat gesagt, dass er verraten wird. In Johannes 13. Aber er hat auch über sein zweites Kommen gesprochen, dass er nach dem Tod wiederkommen wird. Also er hat als ein Prophet gewirkt. Aber dennoch ist Jesus mehr als ein Prophet. Und er sagt, er bestätigt das, als er diesen Text in Jesaja liest: Den Armen wird gute Botschaft verkündet. Gefangene hören von der Freiheit. Blinde werden sehend. Unterdrückte werden befreit. Denn mit Jesus hat die Zeit der Gnade des Herrn begonnen. Mit Jesus hat die Zeit der Gnade begonnen. Und wer jetzt diese beiden Texte aus Jesaja und aus Lukas nebeneinander legt, der wird merken, dass da eine Sache anders ist. Es fehlt nämlich was. Es fehlt nämlich der Tag der Rache, der Tag des Gerichts. Den hat Jesus einfach weggelassen aus dem Text. Warum? Weil wir seit dem ersten Weihnachtstag in der Zeit der Gnade leben. Die Zeit der Gnade mit Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, hatte das Gericht Gottes auf sich genommen. Und jetzt ist die Zeit der Gnade, bis zu seinem zweiten Wiederkommen, bis er dann wiederkommt, um zu richten. Bis dahin ist die Zeit der Gnade. Und seit Jesus brauchen wir keinen Vermittler mehr. Wir brauchen keinen Rufer mehr, der uns die Botschaft zuruft. Wir brauchen niemanden mehr zwischen uns. Mit Jesus werden die Propheten überflüssig. Denn wer an Jesus glaubt, bei dem wohnt der Heilige Geist im Herzen. Und der Heilige Geist spricht zu uns, redet zu uns. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott spricht direkt zu uns. Wir brauchen keine Propheten mehr, um Gottes Stimme zu hören. Und Jesus spricht zu uns durch sein Wort. Ich müsste jetzt weiterklicken. Ich bin so ein Bratz, dass ich das vergessen habe hier. Jesus spricht zu uns durch sein Wort der Bibel, aber auch durch seinen Geist, während wir beten. Und die Frage heute Morgen ist, hören wir überhaupt auf Gottes Wort? Oder schütten wir Gottes Wort zu mit all dem, was im Moment mit WhatsApp und den Medien und mit allem Möglichen, was auf uns einstürmt, oder mit Sorgen und all das, was das Leben so mit sich bringt? Oder setzen wir uns zu den Füßen von Jesus und sagen, rede du, und schlagen unsere Bibel auf und beten und sprechen mit ihm. Erinnern wir uns noch einmal, was Prophetie eigentlich heißt. Gottes Wort in eine ganz bestimmte Situation hineinsprechen. Und das bedeutet für uns, Gott hat durch Jesus auch direkt in unsere Situation hineingesprochen. Und wenn wir die Bibel lesen und sehen, was Jesus damals getan hat und was er auch noch heute tun kann, das hört ja nicht auf, das, was da in dieser Verheißung stand. Es hört ja nicht auf, dass den Armen das Evangelium gepredigt wird, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie in Freiheit entlassen werden. Das hört ja nicht auf, mit dem, dass er am Kreuz stirbt und dann aufgefahren ist, die gleiche Kraft hat er auch heute noch. Ganz real, aber auch im geistlichen Sinne. Und es kann so tröstlich sein, das zu lesen. Manchmal auch unbequem, wenn er auf was aufmerksam macht. Und wir dürfen das ganz neu entdecken. Wir dürfen uns neu bewusst machen. Gott rede zu uns durch die Bibel und auch durch hörendes Gebet, dass ich mich mal hinsetze und sage, jetzt darfst du reden, ich höre. Und dann warten, was kommt. Und Gott wird zu uns sprechen, in unsere Herzen, in unsere Sinne hinein. Gott nicht immer nur voll quatschen, sondern ihn reden lassen. Wir haben heute Morgen gehört, über das, was ein Prophet ausmacht. Wir haben gehört von Jesaja, der ein großer Prophet war. Wir haben davon gehört, dass Jesus mehr als ein Prophet ist, sondern dass er die Erfüllung der Prophetien ist. Und wir haben davon gehört, dass Jesus, dass Gott direkt zu uns sprechen will. Amen. Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche geht es um eine junge Frau, die ein Erlebnis hat, das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Sie wurde von Gott überrascht. Und da wird es nächste Woche drum gehen. Herzliche Einladung, nächste Woche zu kommen, und bringt doch einfach Freunde, Verwandte, Nachbarn mit. Wir haben immer noch genügend leere Plätze und wir können auch noch Stühle dazustellen. Herzliche Einladung. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der spricht, der klar und deutlich redet, auch heute noch. Wir danken dir, für diese wunderbaren Verheißungen, die uns die Propheten des Alten Testamentes gebracht haben. Wir danken dir, dass sie sich erfüllt haben und dass sie sich erfüllen werden in Zukunft. Wir sind gespannt auf deinen Plan, wie er sich durchsetzt in dieser Welt. Aber wir danken dir noch viel mehr für das, was du schon getan hast. Wir schauen zurück. Wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast. Und wir freuen uns darüber, dass du, Jesus, deine Königswürde abgelegt hast und klein wurdest, so klein wie ein Mensch, wie ein Baby. Danke dafür, Herr, dass mit dir die Gnadenzeit angebrochen ist, Herr. Wir danken dir, dass du immer noch die gleiche Kraft hast wie damals, dass du Menschen in die Freiheit bringen kannst, dass du Armen das Evangelium bringst, dass du Blinde sehend machst und dass du die zerschlagene Herzen haben, dass du sie tröstest. Wir danken dir dafür und loben dich und geben dir die Ehre. Und alles das, was uns auf dem Herzen liegt, wollen wir hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Und wir wollen dazu aufstehen.